Das sind alles Situationen von Schülerinnen und Schülern, die wahrgenommen werden müssen, auf die reagiert werden muss, anstatt einfach zu sagen, du bist verrückt, verhaltensgestört und kommst dementsprechend in eine andere Schublade, nämlich auf die Förderschule XY.
Pausenbrot bei Salon 5.
Inklusion ist auch an Schulen ein großes Thema. Ob das an Schulen konkret umsetzbar ist, das besprechen wir heute mit Lisa Reimann. Ich bin Merle, Jugendreporterin bei Salon 5 und damit kommen wir zu Ihnen, Frau Reimann. Sie sind Autorin des Blogs Inklusionsfakten. Was ist die Idee dahinter?
Die Idee ist eigentlich die gewesen, dass wir seit 2009 in Deutschland die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft haben und Deutschland sich damit mit der UNO verpflichtet hat, inklusive Bildung umzusetzen. Damit ist es halt nicht mehr nur eine gute Idee, sondern es ist ein Menschenrecht. Also Kinder mit Behinderung haben das Recht, gemeinsam mit ihren Geschwisterkindern, mit Nachbarskindern auf die Schule vor Ort zu gehen und nicht mehr wie lange, lange Zeit oder auch leider, leider immer noch in irgendwelchen Sonderbussen eine halbe Stunde durch die Stadt oder noch länger, dreiviertel Stunde durch den Ort fahren oder die Landschaft fahren, um irgendwo die spezielle Sonderschule zu besuchen. Ich sage bewusst Sonderschule, um dann mit anderen Kindern beschult zu werden, die eine ähnliche Behinderung haben wie Sie, mit dem Glauben, dass Sie dort besser aufgehoben wären, was nicht der Fall ist. Das zeigen viele wissenschaftliche Befunde. Und es gibt einfach in unserer Gesellschaft so viele Vorbehalte und Vorurteile gegenüber Inklusion. Da sagt man, ja, aber dann lernen die nicht behinderten Kinder schlechter oder das schaffen wir alles nicht und wie soll denn das überhaupt gehen und Kinder werden doch viel besser gefördert, wenn sie unter ihresgleichen sind. Und das hat mich irgendwann so genervt, weil die Wissenschaft einfach ganz eindeutige Studien dazu hat und weil es menschenrechtsethisch einfach nicht mehr diskutabel ist. Wir können nicht, nachdem die Nationalsozialisten so viele Menschen mit Behinderung grausam ermordet haben, grausame Experimente an ihnen gemacht haben, wie können wir denn dann noch diese ganzen Sondereinrichtungen legitimieren und aufrechterhalten? Theodor Adorno, der hat mal gesagt, der hat sich ja damals auch damit beschäftigt, wie das alles passieren konnte mit dem Nationalsozialismus und mit dem Dritten Reich und der Massenermordung. Und er hat gesagt, oberstes Ziel von Erziehung muss sein, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Und da frage ich mich, was brauchen wir denn dann für eine Schule, um allen Menschen in unserer Gesellschaft diesen Erfahrungsraum zu bieten, dass Vielfalt was Positives ist und dass wir Menschen uns untereinander unterscheiden und dass wir uns auch voneinander unterscheiden dürfen, dass wir damit groß werden können, dass es Menschen mit Behinderungen gibt, dass es Menschen gibt, die vielleicht zwei Mütter haben, dass es Menschen gibt, die nicht den Body Mass Index, so wie er vorgegeben ist, haben. Also, dass wir uns einfach unterscheiden und da wünsche ich mir einfach viel, viel mehr in unserer Gesellschaft. Und weil ich das so wichtig finde und denke, Inklusion ist der Schlüssel für eine inklusive Gesellschaft. Gerade jetzt, wo wir uns die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen angucken, finde ich es umso wichtiger, dass wir alle einen empathischen und positiven Umgang mit Vielfalt haben. Und das lernen wir alles in der Schule. Und dann haben wir später auch weniger Vorbehalte und Vorurteile.
Da können wir eigentlich das direkt schön überleiten. Was gibt es an Schulen durch Inklusion für Vorteile?
Also für mich ist in einer Demokratie die Schule für alle Kinder die Basis, eigentlich der Kern. Also man könnte auch sagen, wir machen jetzt eine Schule für übergewichtige Kinder, weil die würden ja vielleicht gehänselt werden. Und dann machen wir eine Schule für Kinder, die aus Regenbogenfamilien sind. Und dann machen wir eine Schule aus Kindern, deren Eltern getrennt sind. Also ich finde diese Idee, Kinder zu trennen, aufgrund eines Merkmals grundsätzlich falsch. Und ich finde, es hat eigentlich nur Vorteile für eine Demokratie, wenn wir sagen, wir finden Vielfalt gut. Und Diskriminierung und Inklusion ist die gleiche Seite einer Medaille. Also wenn ich etwas für Inklusion tue, tue ich auch immer etwas für Antidiskriminierung. Oder Diskriminierung ist ja nur in ungleichen Machtbeziehungen möglich. Wenn wir alle auf Augenhöhe wären, wäre das einfach ganz, ganz schwer möglich, Menschen zu diskriminieren. Und Ausgrenzung und Zugehörigkeit gehört einfach dazu. Und das ist gerade für Kinder und Jugendliche ja total das wichtige Thema, ne? Also jedes Kind möchte irgendwie Anerkennung. Jeder will dazugehören. Und da brauchen wir einfach eine Pädagogik und auch eine Basis. Und diese Basis ist für mich die Schule, wo ich das Gefühl habe, ich darf hier sein. Und wo ich das Gefühl habe, ich bin hier sicher. Egal, ob du sauer auf mich bist und wir sauer auf dich sind, du bist und bleibst Mitglied dieser Klasse. Und wenn Kinder diese Sicherheit haben, ich darf auch mal vielleicht gegenhauen, ich darf vielleicht auch mal den Feuerlöscher mit Wut runterschmeißen, ich bleibe Mitglied dieser Schule und ich bekomme Unterstützung. Ob das jetzt an einer Behinderung, zum Beispiel Autismus, liegt, warum ich gerade total explodiere, oder weil sich meine Eltern gerade getrennt haben, oder weil ich die Nachricht bekommen habe, dass mein Bruder HIV positiv ist. Das sind alles Situationen von Schülerinnen und Schülern, die wahrgenommen werden müssen, auf die reagiert werden muss, anstatt einfach zu sagen, du bist verrückt, verhaltensgestört und kommst dementsprechend in eine andere Schublade, nämlich auf die Förderschule XY.
Dann der Kontrast zu der Frage davor, was können für Probleme auftreten?
Es gibt viele Länder, die schon viele, viele Jahre Inklusion umsetzen. Also ganz viele Beispiele gibt es aus Norditalien, es gibt Beispiele aus Kanada, es gibt Beispiele aus anderen Vorreiterländern, auch aus Skandinavien. Da ist auch nicht alles schön. Nur es ist ein Prozess und Schule ist nie wirklich 100% gut. Guckt euch die Toiletten an, die sind teilweise in fürchterlichem Zustand. In manchen Turnhallen tropft es von der Decke. Also es ist nie 100% alles ein Schlaraffenland in der Schule. Es ist für mich aber kein Grund zu sagen, Kinder mit Behinderung müssen auf eine besondere Schule. Also es ist natürlich so, dass wir Ressourcen brauchen. Du kannst Inklusion nicht einfach nebenbei laufen lassen und auch ein super teures, teilweise viel besser ausgestattetes Förderschulsystem parallel laufen lassen. Das heißt, diese beiden Systeme nebeneinander, die sind natürlich auch extrem teuer. Zu sagen, wir bauen aus einer wunderschönen Förderschule, die vielleicht schon barrierefrei ist, schöne Räume hat, auch vielleicht Entspannungsräume, daraus könnte man ja auch eine inklusive Schule machen. Und das wird teilweise gar nicht ge gewollt, weil immer noch geglaubt wird, dass Kinder mit den gleichen Behinderungen mehr lernen oder besser lernen würden, wenn sie unter sich sind. Es gab so einen amerikanischen Psychologen, Julian Rappaport, der hat gesagt, Menschenrechte ohne Ressourcen zu besitzen, ist ein grausamer Scherz. Und das denke ich auch. Also man braucht natürlich einen Rahmen. Du kannst keine Suppe kochen ohne Salz, ohne Kochlöffel, ohne Gewürze. Das wird nichts. Das schmeckt fade. Und Inklusion, da brauchst du halt mehrere Pädagoginnen. Du brauchst besondere Räume. Du brauchst vielleicht auch Barrierefreiheit. Das ist aber alles nicht unbedingt etwas, was jetzt sofort alles 100% passen muss, weil das ist oft so ein, wir schieben es auf. Ja, unsere Schule ist noch nicht barrierefrei. Dann vielleicht in 10 Jahren, wo ich denke, hallo, wir haben 2024. Seit 2009 haben Kinder das Recht und es wird immer noch nicht umgesetzt. Es wird immer noch gesagt, nee, geht nicht. Wir haben hier keine Krankenschwester. Da braucht ein Kind vielleicht eine Windel, muss gewickelt werden. Wir haben nicht den entsprechenden Raum, also muss es auf die Förderschule. Gegen das Recht der Eltern und des Kindes. Also es ist primär das Recht des Kindes, gemeinsam mit anderen Kindern auf eine Schule zu gehen. Und da frage ich mich, das kann es nicht sein. Und da sind die Sachen, wo es dran knirscht. Dass Lehrerinnen und Lehrer sowieso schon überfordert sind mit allen möglichen. Ein Kind mit Behinderung, das ist nicht einfach so ein Klischee. Das ist ja keine homogene Gruppe. Das sind total unterschiedliche Kinder. Der Anteil, der auf Barrierefreiheit angewiesen ist und im Rollstuhl sitzt, der ist ja ganz, ganz klein. Es sind ja auch Kinder, die vielleicht emotional mehr Begleitung benötigen, die vielleicht in der Sprache mehr Anregung benötigen. Also es gibt ganz viele verschiedene Förderbedarfe. Und deswegen haben wir so viele Förderschulen. Und das ist teuer. Und das ist das, wo eigentlich die Ungerechtigkeit liegt. Nicht richtig sprechen, Sprachbehindertenschule. Nicht richtig bewegen, Körperbehindertenschule. Nicht richtig sehen, Sehbehindertenschule. Nicht richtig hören, Hörbehindertenschule. Nicht richtig verhalten, Schule im Bereich soziale, emotionale Entwicklung. Also es gibt insgesamt in allen Bundesländern 12 unterschiedliche Förderschularten. Also für jedes Kind scheinbar die passende Schublade. Und wir wissen einfach, gerade bei der Förderschule, und die macht den großen Teil aus, ist die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die sogenannten Lernbehinderten. In anderen Ländern gibt es keine Lernbehinderung. Das ist so eine deutsche Erfindung. Es gibt auch im Internet eine Anleitung, wie ich mir selber eine Lernbehinderung konstruieren kann. Und wenn man sich die Testverfahren teilweise anguckt und sich auch anguckt, wer ist denn eigentlich an diesen Schulen, dann sieht man einfach eine ganz klare Diskriminierung. An Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen sind die Kinder, die einfach stören. Es sind überproportional viele Kinder aus armen Familien, Familien, die Bürgergeld bekommen, überproportional viele Jungen. Also weil Jungen sich ja eher laut sind und stören, während Mädchen eher so sich ja ein bisschen einigeln. Es sind überproportional viele Kinder aus kinderreichen Familien und überproportional viele Kinder nicht deutscher Herkunft oder mit einem Roma-Hintergrund. Die haben kein Problem mit Lernen. Die haben einfach andere Startschwierigkeiten und das Schulsystem reagiert halt nicht so auf diese Kinder, wie sie es brauchen. Und dann werden sie einfach wegsortiert. Und je länger ich an einer Schule oder in einer Klasse für sogenannte Lernbehinderte bin, desto dümmer werde ich. Also der IQ sinkt. Ich passe mich dem niedrigen Lernniveau an. Das nennt man Pooling-out-Effekt. Also wie möchtest du denn weiterkommen, wenn alle neben dir auch nicht groß weiterkommen? Und bei dem Thema Sprache finde ich es schon viel absurder. Man sagt ja, okay, da sind ja nur 10 oder 8 Kinder in der Klasse. Nur alle 10 Kinder haben vielleicht irgendwie eine Schwierigkeit mit dem Sprechen. Wie soll ich denn da richtig sprechen lernen, als wenn ich jetzt bei euch in der Klasse bin und um mich herum alle die Laute und Worte richtig aussprechen? Also da braucht man auch keine Studie, um das irgendwie zu verstehen. Und die werden dort ja auch nicht besser gefördert. Also von daher ist es ein total notwendiger und logischer und finde ich auch ethischer Prozess, den wir endlich angehen müssen.
Wieso ist Inklusion an Schulen wichtig und warum setzen Sie sich persönlich dafür ein?
Für mich ist inklusive Bildung der Schlüssel für eine inklusive Gesellschaft. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo alle Vielfaltsmerkmale anerkannt sind und die Menschen gleichberechtigt sind, so wie es unsere Demokratie auch vorsieht. Egal, ob ich ein Kopftuch trage, ob ich im Rollstuhl sitze, ob ich zwei Mütter habe, egal welches Diskriminierungsmerkmal da ist. Und das lerne ich in der Schule und dann werden die Vorurteile auch nicht mehr. Ich war ja selber auf der ersten integrativen Grundschule im deutschsprachigen Raum, der staatlichen. Und dort fing man einfach an, Kinder mit Behinderung mit aufzunehmen, auch mit komplexen Behinderungen. Da gab es Kinder, die waren im Rollstuhl, die konnten nicht sprechen, die haben mit dem Körper gesprochen und man konnte so wahrnehmen, was sie vielleicht brauchen. Also es ging eher darum, was brauchen die, was sind die Bedürfnisse. Und das ermöglicht einen ganz anderen Zugang zu ihnen, als sie einfach als behindert oder verhaltensgestört abzustempeln. Da gab es Kinder, die haben den Lichtschalter 20 Mal an- und ausgemacht. Wenn man mich gefragt hätte, kennst du ein Kind mit Behinderung? Hätte ich gesagt, nein. Und dann hätte man meine Klasse gesehen, hätte ich gesagt, wieso? Das ist doch der Erik. Oder das ist doch der Murat. Also diese Behinderung wird ja gar nicht mehr als, oh, als das Merkmal wahrgenommen. Und wir haben oft, weil Menschen mit Behinderung eben so lange in Sondereinrichtungen, in besondere Wohnungen, Wohnformen leben, in besonderen Werkstätten arbeiten, in besonderen Bussen durch die Gegend fahren und in besondere Schulen gehen, wenig Kontaktmöglichkeiten. Und da entsteht auch so eine Faszination am Behindertsein. Oh, guck mal, der da hinten. Anstatt das einfach als ein Teil unserer Gesellschaft, als ein Teil von Vielfalt wahrzunehmen und mit Behinderung nicht immer gleich Mitleid zu assoziieren, sondern zu sagen, ja, das gehört zum Leben dazu. Und jeder Mensch kann stolz auf sich und seine Identität sein. Und darum geht es mir. Und wenn ich mir die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen angucke, dann denke ich noch viel, es ist, wir haben es noch viel nötiger, mehr mit Vielfalt in Kontakt zu sein. Es gibt einen Forscher, der heißt Klörkes, der hat sich auch damit beschäftigt, wie Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung am besten abgebaut werden. Und der hat gesagt, und das nennt man Kontakthypothese, also dafür braucht es drei Zutaten. Die eine Zutat ist, es braucht natürlich diesen Raum, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammenkommen. Dann braucht es, und Inklusion meint ja viel mehr als nur Behinderung, also Menschen mit allen möglichen Vielfaltsaspekten, egal welcher Herkunft, egal ob viel Taschengeld, wenig Taschengeld, egal ob dick, dünn, groß, klein, egal welche Religion, Weltanschauung. Also es braucht halt diesen Raum, dann braucht man ein gemeinsames Ziel, das ist ja in der Klasse oft da, die Klassenfahrt oder der Ausflug oder ein Projekt oder wie auch immer oder überhaupt das Bestehen dieser Klasse. Man braucht ein gutes, positives Klima und es muss ein dauerhafter Kontakt sein. Also einmal zu sagen, ach, wir machen doch Inklusion, wie es teilweise in Bayern oder Baden-Württemberg aufgefasst wird. Da hinten ist eine Förderschule, hier ist ein Gymnasium und einmal im Jahr machen wir zusammen ein Sportfest und dann begegnen sich die Kinder. Da haben wir doch Inklusion. Nein, das verändert gar nichts und das baut auch nicht Vorurteile und Diskriminierung ab, sondern es muss das Gefühl da sein und es muss auch das Recht da sein, dass ich gemeinsam genauso gleichwertiger Teil dieser Klasse bin wie du. Egal, ob ich eine Behinderung habe, haben werde, jemals bekommen werde oder nicht, ich bin Mitglied dieser Klasse. Darum geht es, um diesen Rechtsanspruch. Weil das macht was mit uns Menschen. Wenn ich weiß, ich habe das Recht und es ist nicht nur irgendwie, ich bin nicht nur geduldet oder es ist irgendwie Charity, ja, sondern es ist wirklich ein Menschenrecht.
Wie wird Inklusion an Schulen bis jetzt umgesetzt?
Ja, das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Die Stadtstaaten sind da teilweise weiter. Es gibt teilweise auch bestimmte Förderschulformen in manchen Bundesländern gar nicht mehr. Und dann gibt es einfach auch Bundesländer, die sehr rückschrittlich sind. Und es gibt ein starkes Ost-West-Gefälle und Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, habe ich ja schon anklingen lassen, in Bayern wird auch das sogenannte Kooperationsmodell gefahren, was jetzt auch gerade in Berlin die bildungspolitische Sprecherin der SPD jetzt irgendwie neulich rausgehauen hat, zu sagen, ach, wir machen einfach eine Sonderklasse, eine Förderklasse in einer allgemeinen Schule auf. Und das wird dann unter dem Deckmantel der Inklusion laufen. Und das ist keine Inklusion, zu sagen, wir haben hier eine Schule für alle, aber hier in der Klasse, da sind die Kinder mit Behinderung dann schön unter sich wieder. Das ist keine Inklusion. Und von daher wird es sehr unterschiedlich aufgefasst. Die UNO und die UN-Behindertenrechtskonvention, die hat da ganz klar geschrieben, was sie damit meint. Es gibt da noch sowas bei der UNO, das nennt man General Comments. Das sind so Kommentare. Das sind aber nicht nur irgendwelche Papierschnipsel, sondern das ist tatsächlich von einem Fachausschuss abgesegnet worden, wo nochmal drin steht, genau so haben wir diesen Menschenrechtsartikel gemeint. Und Deutschland muss ja ab und zu alle 4, 5 Jahre einen Staatenbericht schreiben und sagen, wie weit sie die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt haben, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und die UNO prüft das dann. Nur die UNO hat jetzt nicht so ein großes Druckmittel. Die kann dann halt nur sagen, ja, ist jetzt nicht toll gelaufen mit der Inklusion in der Schule. Im Gegenteil, ihr müsst da noch mehr und mehr dran arbeiten. Mehr können die nicht machen. Und das ist halt total traurig, dass Deutschland noch nicht mal ethisch den Anspruch hat, da groß einzuwirken, weil eben die Bundesländer alle ihr eigenes Ding machen, wobei der Vertragsstaat der UNO ja Deutschland ist. Und da ist es halt das Problem, dass Bildung einfach von den Ländern geregelt wird und die Bundesregierung und der Bundestag sich da nicht zuständig fühlt. Und das müsste man ändern, weil das eine Menschenrechtskonvention ist und man nicht sagen kann, in Bayern wird Inklusion völlig anders verstanden als wie in Hamburg. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da nicht wieder irgendein Fahrplan oder die KMK wieder da irgendein Papier macht, sondern dass es da so umgesetzt wird, wie die UN-Behindertenrechtskonvention das auch vorgesehen hat. Wir haben gerade das so in Deutschland, dass gesagt wird, wieso die Inklusionsquote, die Zahlen steigen doch. Also man kann sehen, dass es mehr Kinder mit Förderbedarf, also das meint sozusagen Behinderung in der Schule, an allgemeinen Schulen sind. Da kann man doch sagen, ey, supi, wir setzen das total gut um. Im Gegensatz vor 20 Jahren haben viel, viel mehr Kinder mit Förderbedarf an den allgemeinen Schulen. Aber gucken wir uns die Exklusionsquote an, also wie viele Kinder sind denn an den Förderschulen, dann sehen wir, die Quote nimmt nicht ab. Ja, wie kann denn das sein? Dann haben wir ja viel mehr Kinder mit Behinderung, viel mehr Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. Ja, was ist passiert? Es werden einfach viel mehr Kinder etikettiert. Das heißt, an deiner Schule, in deiner Regelklasse, wo du an der Grundschule oder Oberschule warst, und da war früher ein Zappelphilipp, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder jemand, der vielleicht noch ein bisschen langsam war, ja, der lief dann so mit. Heute ist es jemand mit Lernbehinderung. Heute ist es jemand mit Förderbedarf im Bereich emotionale, soziale Entwicklung. Also man verpasst viel mehr diesen Status und dann gehen die Zahlen natürlich nach oben. Das machen Lehrerinnen und Lehrer auch, weil sie manchmal in Not sind, weil sie manchmal denken, sie würden dadurch mehr Ressourcen kriegen. Das ist teilweise der Fall, teilweise auch nicht. Es kommt wieder auf das Bundesland an. Aber natürlich, wenn ich sage, hier, ich habe gerade 3 Kinder mit Förderbedarf, dann kommt vielleicht noch mal eine besondere Pädagogin mit rein in die Klasse und unterstützt mich. So, und deswegen versucht man, mehr Kinder zu etikettieren. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil diese Etiketten, die bringen eigentlich den Kindern wenig. Da geht es einfach nur darum, du brauchst diesen Förderbedarf, um Förderung zu bekommen. Und ich würde mir wünschen, dass das unabhängig voneinander läuft. Vielleicht gibt es da ein Kind, das braucht ein bisschen mehr Bindung, ein bisschen mehr Ansprache, weil die Eltern sich gerade trennen oder gerade jemand gestorben ist. Und es braucht einfach viel mehr Kontakt. Und dann sollte da auch jemand kommen und da sein, als Erwachsener, als Bezugsperson in der Schule. Und vielleicht ist da ein Kind, das kann seine Schultasche nicht tragen, weil es eine Wirbelsäulenverletzung hat. Und auch da muss es Unterstützung geben. Und ich finde, das sollte aber unabhängig davon sein, welchen Status es hat. Weil sonst kommen wir halt in dieses Dilemma, dass immer mehr Kinder etikettiert werden. In der Hoffnung, dass dann irgendwie noch eine Erzieherin oder noch ein Pädagoge oder wer auch immer mit in die Klasse kommt.
Was glauben Sie, sind Probleme im deutschen Bildungssystem, die dafür sorgen, dass Inklusion nicht ausgebaut werden kann?
Ja, also der UN-Sonderbotschafter für Bildung, Münyoz hieß der. Der hat schon vor 10, 15 Jahren das deutsche Bildungssystem als extrem selektiv und damit extrem diskriminierend kritisiert. Also in welchem anderen Land auf dieser Welt haben wir dieses viel kreditwürdige Schulsystem? Also Gymnasium. Gymnasium ist ja, wenn du so willst, auch eine Förderschule. Es ist ja eigentlich auch eine Sonderschule für Kinder, die irgendwie einen besonderen Notendurchschnitt haben, wie sie ihn auch immer bekommen haben. Und Realschule und Hauptschule und Förderschule. Also diese ganzen verschiedenen Schulformen, das ist zum Beispiel in Skandinavien oder Kanada gar nicht so. Und wir haben in Deutschland teilweise auch Schulen wie Gesamtschulen oder Gemeinschaftsschulen, wo die Kinder von der 1. bis zur 12. oder 13. Klasse zusammen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Die kennen sich total lange und du musst nicht irgendwie in der 5. Klasse Angst haben, nicht die richtige Empfehlung oder in manchen Bundesländern in der 3. oder 4. Klasse, das ist, wie die da teilweise schon unter Druck sind, sondern die gehen einfach bis zum Ende ihrer Schulzeit gemeinsam auf eine Schule. Und das haben andere Länder auch. Und die sind nicht schlechter. Im Gegenteil, bei den PISA-Ergebnissen sind die besser. Kanada war lange PISA-Spitzenreiter. In der Region New Brunswick gibt es nicht eine einzige Förderschule. Da gehen die Kinder gemeinsam zur Schule. Und auch dort, ja, auch da gibt es Kinder, die ausflippen. Auch da gibt es Kinder, die vielleicht mal einen Stuhl schmeißen. Und das ist nicht witzig. Und das ist harte Arbeit für die Pädagogen, für Menschen aus der Jugendhilfe. Da müssen ganz viele Systeme zusammen mitarbeiten. Nur es macht keinen Sinn, 5 Stühleschmeißer in eine Klasse zu stecken, an einer besonderen Schule. Es wird dadurch nicht besser. Es wird nicht besser. Und das erlebe ich auch hier in Berlin, dass ständig Kinder einfach weggeschickt werden. Die kriegen Schulverweise. Das sind 8-jährige Kinder, die ADHS, was auch immer es genau sein mag, Autismus im Autismus-Spektrum sind, die einfach eine Filterschwäche im Gehirn haben. Und dann wird immer die Schuld bei diesem Kind oder der Familie gesucht, wo ich mich frage, warum hat dieses Kind unbeaufsichtigt eine Schere in der Hand? Wo man weiß, dieses Kind hat keine Impulskontrolle. Da geht so etwas nicht. Im Gefängnis gebe ich niemandem ein Messer, weil ich genau weiß, das könnte gefährlich werden. Und dann wird aber trotzdem gesagt, ja, das Kind kann sich nicht kontrollieren. Ja, das ist Teil der Behinderung. Und dann muss es einfach mehr Ausstattung geben. Da muss es Personal geben. Und ich habe mit Kindern gearbeitet. Ich habe mit einem Mädchen gearbeitet, die konnte nicht sprechen. Die hatte eine Hirnhautentzündung und war daraufhin kognitiv so eingeschränkt, dass sie nicht mehr sprechen konnte. Und die hat immer, sobald sie was zu essen gesehen hat, das jemand aus der Hand gerupft. Also wenn du mit der irgendwie U-Bahn gefahren bist und da hatte jemand eine Pizza, dann hattest du eigentlich immer permanent fast schon deine Hände auf ihren Händen, weil du wusstest, gleich zuckt sie und dann musst du schnell sein, um den anderen Menschen davor zu schützen, dass die Pizza gegessen wird. Es gibt Kinder, die essen Stecknadeln, da muss es immer einen Menschen geben, der eingreift und dahinter steht. Es gibt solche Kinder. Und auch die können gemeinsam beschult werden, wenn sie eben diese Assistenz haben, dass jemand da ist, der auf sie aufpasst, wenn sie es selber nicht können in dem Moment. Anstatt sie einfach immer wieder mit Schulverweisen und letztendlich auf einen Schulwechsel vorzubereiten. Es gibt Direktorinnen und Direktoren, die schreiben Anzeigen, polizeiliche Anzeigen gegen 9-jährige Kinder, weil die ausflippen, weil sie eben eine Behinderung haben. Und das finde ich halt echt krass. Und darüber schreibe ich halt auch auf meinen Blog inklusionsfakten.de. Die Geschichten über diese Kinder natürlich anonymisiert, wo die Familien so viel durchmachen, weil die Schulen einfach diese Kinder loswerden wollen. Und ich kann es ja auch verstehen, es ist anstrengend, es ist ein verdammt anstrengender Job. Nur da wünsche ich mir auch von der Schule und auch von der Politik einfach Hilfsmittel. Also die Frage muss nicht sein, auf welche Schule muss dieses Kind, sondern was brauchen wir hier als Schule, damit hier jedes Kind sein darf?
Also, was genau muss sich verbessern und wie lässt sich das am besten umsetzen?
Also ich glaube, ein Schritt ist tatsächlich, dass in Deutschland eine Bundesverordnung oder dass irgendwie von der Bundesregierung her mit den Ländern tatsächlich verbindlich inklusive Bildung umgesetzt wird und nicht jedes Bundesland Inklusion für sich anders versteht und es anders umgesetzt wird. Und dann brauchen wir einfach mehr Ressourcen. Wir müssen die Förderschulen konsequent abbauen. Und das passiert nicht. Ständig kommt irgendwie mal in der Zeitung Bericht, dass hier eine neue Förderschule gebaut wird. Oh toll, wieder eine Förderschule, wieder eine Menschenrechtsverletzung. Wo ich denke, wieso machen wir das? Wieso bauen wir hier neue Förderschulen? Wieso können wir nicht Regelschulen bauen für alle Kinder? Und dann muss die Hilfe dem Kind folgen. Und nicht das Kind der Hilfe. Ne, man muss ja, das Kind muss auf die Schule, weil nur auf der Schule ist diese spezielle Fachkraft. Ja, und wenn, es gibt ja auch Kinder, die haben Diabetes, die brauchen jemand, der ihnen das Essen berechnet und dann dementsprechend Insulin spritzt. Oder es gibt Kinder, die müssen kathetert werden. Die können halt nicht einfach so aufs Klo gehen, sondern die brauchen dann jemand, der ihnen da hilft. Und dann ist das total der Akt und es dauert teilweise Jahre und dann wird sich gestritten, ob jetzt die Krankenkasse oder wer auch immer, die Pflegekasse, wer jetzt das übernimmt. Anstatt zu sagen, okay, wir bauen das Förderschulsystem, was völlig ineffektiv, hochgradig diskriminierend ist, ab und verballern das Geld dafür in die inklusive Bildung. Ja, und dann gibt es halt in jedem Kiez oder in jedem Bezirk eine einzige Krankenschwester oder einen einzigen Krankenpfleger, der mit seinem Auto rumfährt und immer dahin kommt, wo gerade Unterstützung, die medizinisch notwendig ist, gewährleistet werden muss. Und dann brauchen wir halt auch mehr Menschen in der Klasse, die auch assistieren. Und das passiert ja leider nicht. Wir haben ja auch einen Fachkräftemangel, aber ich denke, man könnte das tatsächlich bündeln und man könnte tatsächlich wirklich auch pragmatische Lösungen finden, Zwischenlösungen vielleicht auch finden. Nicht überall brauche ich einen hochspezialisierten Sonderpädagogen oder Sonderpädagogen. Es können auch, wenn es wirklich darum geht, die Schultasche zu tragen, da gibt es ja auch Schulassistenten und SchulhelferInnen. Und da muss man halt genau gucken, ja, welches Kind braucht welche Hilfen. Und vielleicht muss man da auch interdisziplinärer fahren. Wir haben einfach eine tiefe Kluft zwischen Schule und Jugendhilfe. Das eine ist dieses Amt und der Topf und das eine ist dieses Amt und der Topf. Und in anderen Ländern gibt es das nicht. Da ist halt das Thema Jugend und Schule eins, also auch bürokratisch gesehen. Das heißt, da gibt es diese ganzen Wege und Bürokratien überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich weiß, als Lehrerin hier, da ist ein Kind in der Klasse, da geht es zu Hause gerade runter und drüber und dementsprechend eskaliert das Kind ja auch in der Klasse, dann geht es vielleicht einen Raum weiter, die Lehrerin, und da sitzt einer vom Jugendamt oder vom Sozialdienst und der kann dann gleich vielleicht mit den Eltern reden und gucken, braucht ihr vielleicht eine Familienhilfe, braucht es vielleicht in der Klasse noch jemanden, der vielleicht mit anpackt oder mit beruhigt oder vielleicht auch mit dem Kind oder dem Schüler oder der Schülerin den Raum verlässt, wenn es gerade merkt, ey, es geht gerade nicht. Und ich finde, in Deutschland ist es immer noch so, wir sitzen in der Klasse, da steht eine Lehrperson vorne, Tür zu, es geht los. Anstatt zu sagen, Lehrerin, Frau Meier, hey, Kollegin, ich weiß gerade nicht, was bei mir los ist. Da hinten, da ist immer so eine Unruhe. Ich komme gerade damit nicht weiter. Kannst du dich mal eine Stunde hinten mit reinsetzen und mal gucken, was da los ist? So, dass man auch kritisch miteinander umgeht, anstatt immer die Tür zuzumachen und jeder macht sein eigenes Ding. Also es geht ja schon mehr Richtung Teamarbeit, dass das mehr zwei Pädagogensysteme sind, dass man mehr zusammenarbeitet. Aber ich finde auch gerade die Jugendhilfe, also und auch andere Disziplinen, auch dass vielleicht Ergotherapie, Physiotherapie in der Schule stattfindet, dass die Räume auch ganz anders sind. Also ich weiß nicht, wie eure Schulen aussehen oder aussahen, aber das waren immer irgendwelche Altbauten, wo es gehallt hat. Es war ungemütlich. Mal so ein Raum zum Chillen oder auch, wo ich mich entspannen kann. Vielleicht auch ein Wasserbett. Das nennt man dann Snuseln, wenn da bestimmte Reize da sind. Oder ich kann mich mal zurückziehen zum Lernen. Das ist mir gerade zu laut. Oder ey, krass, ich bin gerade voll von Explodieren. Ich gehe jetzt mal eine Runde auf dem Schulhof und atme mal tief durch. Das ist ja oft gar nicht möglich. So, weder von der Aufsichtspflicht noch von den Räumlichkeiten her. Und da muss, finde ich, auch viel getan werden, wenn man jetzt gerade Schulen neu baut, dass man daran denkt.
Also ich bin jetzt 17, ich mache nächstes Jahr mein Abitur und da stellt sich jetzt auch die Frage, also mir persönlich, wie können Jugendliche, also Menschen in meinem Alter, dazu beitragen, dass es mehr Inklusion an Schulen geben kann? Was können wir machen?
Ja, das ist natürlich ein total toller und partiver Ansatz, weil ich mir sowieso viel mehr wünschen würde, dass Schülerinnen und Schüler an ihren Schulen mitwirken, mitentscheiden können und nicht nur so pseudomäßig, wollen wir jetzt den Flur blau oder grau streichen, sondern auch an wichtigen Entscheidungsprozessen teilhaben zu können. Es ist natürlich so ein Riesenakt, also wenn noch nicht mal der UN-Fachausschuss, wenn noch nicht mal die UNO Deutschland dazu kriegt, inklusive Bildung umzusetzen, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es noch irgendwie eine Version, dass Schülerinnen und Schüler selbst sich dafür einsetzen, wenn sie zum Beispiel mitbekommen, dass da eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund von sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine andere Schule soll, weil gesagt wird, den können wir hier nicht mehr halten. Es sind teilweise ja auch oft Kinder, die teilweise eskalieren. Ja, es ist ja auch so, dass es für euch dann ungemütlich wird, ne? Wenn da jemand dir ins Gesicht spuckt oder dir permanent ins Ohr rülpst, wirklich dann auch wahrzunehmen, ey, der hat eine Behinderung. Ich nehme das jetzt nicht persönlich. Es kotzt mich gerade voll an. Das ist natürlich für alle eine Herausforderung. Und wir brauchen da auch Unterstützung, dass ihr euch da auch Unterstützung einfordert und sagt, okay, Also, das geht für mich gerade hier nicht. Wie können wir eine Lösung finden, dass Schülerin, Schüler X weiterhin Mitglied dieser Klasse ist und wir gleichzeitig aber auch lernen können, ohne dass mir jemand ins Ohr rülpst oder was auch immer, ja? Also da braucht es natürlich auch Flexibilität und auch pragmatische Lösungen. Und die heißt für mich nicht, du Schüler musst jetzt hier weg, weil der rülpst auf der Förderschule anderen Kindern ins Ohr. Und das ist ethisch genauso unzulässig, wie dir ins Ohr zu rülpsen, ne? Solche Menschen gibt es in der Gesellschaft und es gibt Behinderungen, die unangenehm werden können fürs Umfeld. So, aber da geht es ja darum, Behinderung verstehe ich nicht als individuelles Problem. Also nicht Person X ist behindert, sondern das ist ein soziales Phänomen. Das passiert ja nur in der Wechselwirkung mit einer Gemeinschaft. Würden alle um dich herum ins Ohr rülpsen, dann wärst du die Behinderte, weil du das irgendwie komisch findest. Also es kommt ja immer auf die Gesellschaft, auf die Kultur, auf die Maßstäbe an, auf die Werte und Machtverhältnisse, die wir haben. Ja, da würde ich mir einfach viel mehr wünschen, dass man gemeinsam spricht, wenn es irgendwie knirscht oder wenn jemand in der Klasse Unterstützung braucht, wie kann er diese Unterstützung bekommen? Ja, und ich finde, wir müssen anfangen, auch darüber zu reden, was brauchst du? Was brauchst du hier in unserer Klasse, um gut lernen zu können? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Jemand, der irgendwie Suizidgedanken hat, der kann nicht lernen. Der ist gerade mit was völlig anderem beschäftigt. Jemand, der in der Depression steckt und was ist es in der Pubertät nicht selten, der kann sich nicht mit bilingualen Geschichten oder binomischen Formeln auseinandersetzen. Also, dass es in der Schule einfach auch nicht irgendwie irgendeine Lehrerin da hinten, die Vertrauenslehrerin ist, sondern da braucht es viel mehr. Also, vielleicht könnt ihr auch so Peer-Beratung anbieten, wo Jugendliche andere Jugendliche beraten und unterstützen, wo man Informationen auch bereithält, wo kann ich mich hinwenden. Also es gibt ja auch, ihr wisst es ja viel besser als ich hier, es gibt ja online und im Internet ja viel mehr Möglichkeiten, aber dass man sich auch im Blick hat und merkt, ey, dir geht's gerade nicht gut. Und vielleicht geht es der Lehrerin auch gerade nicht gut. Vielleicht macht die auch gerade eine Trennung durch. Was weiß ich. Also dass man da einfach auch ehrlich mit sich ist und einfach auch darüber redet. Also mir geht es auch darum, das Gefühlsspektrum zu erweitern. Ja, oft wird gesagt, ja, ich bin traurig, ich bin wütend, aber der Gefühlswortschatz ist ja noch viel größer. Ich bin frustriert, ich fühle mich ohnmächtig mit dieser Situation. Und dann zu gucken, was brauchen wir, um mit dieser Vielfalt, die wir hier in der Klassengemeinschaft haben, umzugehen. Also Unterschiede sind gut und wir sollen sie auch benennen und wahrnehmen. Und Ungerechtigkeiten sind es eben nicht. Und dafür müssen wir Ungerechtigkeiten erst wahrnehmen. Und das ist ja oft eine ganz diffizile und schwierige Angelegenheit. Denn was macht es mit einem Kind in der Klasse, was transgeschlechtlich ist? Aber in den ganzen Schulbüchern, ob im Englischbuch, im Französischbuch oder im Deutschbuch, kommen transgeschlechtliche Kinder gar nicht vor. Da merkt es doch gleich, oh, ich muss irgendwie komisch oder anders oder irgendwas sein. Und ich würde überhaupt gar nicht mit diesen Begriffen anders oder normal operieren, weil die wieder Ausschluss oder Zugehörigkeit kategorisieren. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, Inklusion heißt, dass jedes Kind stolz auf sich sein kann. Ob es eine Behinderung hat, ob es eine bestimmte Religion hat, ob es Bürgergeld bezieht. Jeder kann stolz auf sich und seine Identität sein. Und das sollte in der Schule gefördert werden. Weil wenn wir selbstbewusste Wesen sind, dann selbstbewusst und vorteilssensibel, dann wählen wir nicht AfD und dann verhindern wir das, was wir schon mal in Deutschland hatten. Und das wünsche ich mir.
Wir hier bei Salon 5 machen Journalismus für ein eher jüngeres Publikum. Wollen Sie unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben?
Ja, also ich kann das nochmal sagen, was mir persönlich wichtig ist und warum ich so für Inklusion und für das Thema brenne, weil ich denke, es geht uns alle etwas an. Keiner besteht nur aus einem Merkmal. Keiner ist nur Mädchen, Junge, Mann, Frau, groß, klein. Wir haben so viele Identitätsanteile in uns. Und ich finde es total wichtig, dass wir diese Vielfalt wahrnehmen, weil ich eben diesen Satz von Theodor Adorno im Kopf habe. Oberstes Ziel von Erziehung muss sein, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Und was brauchen wir denn dann für eine Gesellschaft und auch für eine Schule? Als eine Schule der Vielfalt, wo ich die Sicherheit habe, ich bin hier willkommen und ich habe das Recht, hier zu sein. Egal, ob ich eine Behinderung habe, egal, ob ich transgeschlechtlich, lesbisch, schwul, inter, was auch immer, egal, ob ich niedrigen sozialen, ökonomischen Status habe, egal ob meine Mutter Ärztin ist oder mein Vater zum Putzen geht. Ich habe das Recht, hier zu sein. Und darum geht es für mich in der Demokratie. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das besser hinkriegen. Dafür brauchen wir einfach Kontakt mit vielfältigen Menschen, mit Menschen, die sich voneinander unterscheiden. Ich muss dich nicht toll finden, ich muss dich nicht sympathisch finden, ich muss dich nicht nett finden. Doch wir haben beide gemeinsam das Recht, hier an diesem Ort zu lernen. Und wir müssen uns irgendwie arrangieren. Und darum geht es in einer Demokratie.
Ja, das waren dann alle meine Fragen. Dann bedanke ich mich für dieses sehr interessante Interview. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Abschließend auch an euch. Danke fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram, Salon5_, und ladet euch auch gerne die Salon5-App runter. Bis zum nächsten Mal.
Pausenbrot bei Salon 5.